In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Und jetzt wieder die Tutorial-Folge. Und an der soll es heute um das Thema Diversion gehen. Das Jugendstrafrecht in Deutschland verfolgt ja primär den Erziehungsgedanken. Im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht geht es also weniger um Vergeltung oder Abschreckung, sondern vielmehr darum, junge Straftäter wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Eine zentrale Maßnahme in diesem Kontext ist die Diversion. Und der Begriff leitet sich vom lateinischen divertere, abwenden ab und bedeutet also in diesem strafrechtlichen Kontext quasi die Umleitung oder die Umgehung eines formellen Strafverfahrens durch eine außergerichtliche alternative Lösung. Es wird also das formelle Strafverfahren umgangen, weil stattdessen erzieherische und außergerichtliche Maßnahmen ergriffen werden können. Denn um erzieherisch auf Jugendliche und heranwachsende Delinquenten einwirken zu können, ist es eben auch wichtig, diese nicht zu stigmatisieren. Denn gerade bei jungen Menschen, nicht nur bei diesen, aber gerade eben, besteht auch immer die Gefahr, dass derartige Stigmata ins Selbstbild übernommen werden. Die Soziologie und die Kriminologie beziehen sich dabei auf die sogenannten Etikettierungsansätze, beziehungsweise, um den englischen Begriff mal erwähnt zu haben, das sogenannte Labeling Approach. Die Theorie dahinter besagt, wenn man einem jungen Menschen, der deviantes, also normabweichendes Verhalten an den Tag gelegt hat, nun vehement als Straftäter behandelt, provoziert man möglicherweise sogar eine trotzige Gegenreaktion. Also faktisch den Gedanken, ihr behandelt mich wie ein Straftäter, dann scheine ich ja ein Straftäter zu sein und dann werde ich eben auch eurer Erwartung an mich gerecht und nun erst recht weitere Straftaten begehen. Die Theorie des Labeling Approach ist zwar, wie das ja meistens der Fall ist, soziologisch nicht unumstritten, aber hinsichtlich des Grundmechanismus ist sicherlich bedenkenswert. Und insofern auch eine Überlegung, die nicht nur in Fragen der Diversion das deutsche Jugendstrafrecht mitprägt, sondern beispielsweise auch bei der Auswahl der Maßnahmen selbst im formellen Verfahren eine Rolle spielt oder zumindest spielen sollte. Und es ist eine Überlegung, die auch als Begründung für die Nichtöffentlichkeit von Strafverfahren gegen Jugendliche herangezogen wird. Denn hier der gleiche Mechanismus. In öffentlicher Hauptverhandlung bestünde die Gefahr, dass ein Jugendlicher, der eine Straftat begangen hat, gegenüber der Öffentlichkeit, den Zuschauerinnen und Zuschauern, den PressevertreterInnen etc., als Straftäter quasi vorgeführt wird, das dann in sein Selbstbild übernimmt und nun erst recht loslegt mit der Begehung von Straftaten. Den Mechanismus des Labeling Approach kann man übrigens auch in der Literatur finden, beispielsweise, falls das interessiert, in dem Theaterstück Andorra von Max Frisch. Jedenfalls, die Diversion soll erzieherische Maßnahmen ohne die negativen Auswirkungen eines Strafverfahrens auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen minimieren. Und umgekehrt gibt es erzieherisch auf diese Weise noch eine weitere Eskalationsstufe, weil Mehrfachtäterinnen zunächst im Rahmen der Diversion staatliche Reaktionen auf ihr Fehlverhalten erfahren und dann später, wenn Diversionsmaßnahmen nicht mehr ausreichen sollten, dann eben doch möglicherweise nicht nur die Rechtsfolgen, sondern eben schon das dann stattfindende formelle Jugendstrafverfahren sie entsprechend beeindruckt. Die rechtliche Grundlage für die Diversion im Jugendstrafrecht findet sich in den Paragraphen 45 und 47 des Jugendgerichtsgesetzes. Und systematisch ist es erstmal recht überschaubar. Paragraph 45 gilt im Ermittlungsverfahren, Paragraph 47 im gerichtlichen Verfahren. Hier ist also auch noch einmal eine feinere Gliederung zu erkennen. Bestenfalls reicht im Rahmen der Diversion das Ermittlungsverfahren und etwaige erzieherische Maßnahmen, die im Rahmen dessen auferlegt werden, aus, um eine Jugendliche oder einen Jugendlichen wieder auf die rechte Bahn zu führen. Und oft genug ist das auch der Fall, denn Jugendkriminalität gilt als ubiquitär und ist es in den meisten Fällen auch. Ubiquitär bedeutet vorübergehend. Delinquenz Jugendlicher ist also in vielen Fällen einfach eine vorübergehende Phase des Austestens und des Erwachsenwerdens und dabei eben auch des gelegentlichen Überschreitens von Grenzen. Wenn darauf aber schnell und angemessen reagiert wird und also die Grenzen aufgezeigt werden, hat sich die kriminelle Karriere damit auch schon gleich wieder erledigt. Deshalb also erstmal Paragraph 45 JGG und die Diversion im Ermittlungsverfahren. Reicht das nicht aus, kann Anklage erhoben werden, möglicherweise auch im sogenannten vereinfachten Jugendverfahren und die oder der Jugendliche steht dann vor seinem Richter oder seiner Richterin. Und möglicherweise ist das dann erzieherisch auch schon beeindruckend genug. Also kann man dann auf ein tatsächliches Urteil verzichten und nun nach § 47 JGG vorgehen. Und erst, wenn die im Rahmen dieser gerichtlichen Diversion verhängten Maßnahmen auch nicht die erhoffte Wirkung zeigen, würde im Wiederholungsfalle dann eben auch das gerichtliche Verfahren formell durch Urteil beendet. Die Vorschriften des § 45 und des 47 JGG sind dann wiederum weitestgehend parallel aufgebaut. Absatz 1 sieht bei beiden Vorschriften die Einstellung wegen Geringfügigkeit vor, verweist also auf die Opportunitätsvorschrift des § 153 StPO. Absatz 2 sieht die Möglichkeit einer Einstellung vor, wenn bereits zwischenzeitlich Maßnahmen erfolgt sind und diese für ausreichend erachtet werden. Und Absatz 3 rekurriert jeweils, quasi parallel zu § 153a StPO, auf die Möglichkeit, Weisungen und Auflagen zu erteilen und dann nach deren Erfüllung das Verfahren erst endgültig einzustellen. Die Diversion verfolgt allerdings nicht nur das Ziel der Vermeidung von Stigmatisierung. Es geht auch darum, dass so schneller und flexibler reagiert werden kann. Wenn die Maßnahme der Tat auf dem Fuße folgt, erfolgt logischerweise auch erzieherisch eine engere Verknüpfung. Ich muss jetzt 40 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten, weil ich vor 3 Wochen einen Ladendiebstahl begangen habe, ist im Zweifel eindrücklicher als eine gerichtliche Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit, die dann erst verfahrensbedingt 3-4 Monate später erfolgt. Dem versuchen Justiz und Polizei auch organisatorisch gerecht zu werden. Daher gibt es in allen unserer Jugendabteilungen Diversionsbeauftragte. Wenn bei der Polizei dann ein Fall anhängig wird, der sich nach Einschätzung der dortigen JugendsachbearbeiterInnen für eine Diversion eignen würde, holt sich die Polizei einfach von der Staatsanwaltschaft telefonisch, beziehungsweise, wie wir als Beamte ja auch gerne sagen, fernmündlich, die Zustimmung dazu. Ein Hin- und Herschicken der Akte wird so dann also vermieden. Die Diversion kann unverzüglich in Angriff genommen werden, meist unter Hinzuziehung von Trägern der Jugendhilfe. Und dann kommt die Akte schon mit erledigter Maßnahme später zur Staatsanwaltschaft und ist dann ein Fall für eine Verfahrenseinstellung nach § 45 Absatz 2 JGG. Schließlich geht es ja auch um eine Entlastung der Justiz, da die Verfahren auf diese Weise ja gerade außerhalb des förmlichen Strafprozesses abgewickelt werden. Und die Diversion fördert auch die soziale Integration. Anstatt Jugendliche zu isolieren, zielt sie eben darauf ab, sie durch erzieherische Maßnahmen in die Gesellschaft zu reintegrieren. Je nachdem, was dafür erforderlich ist, kommen ganz unterschiedliche Maßnahmen in Betracht. Eben je nachdem, was erzieherisch geboten ist. Und das kann dabei anfangen, dass die oder der Jugendliche schon daheim genügend Ärger von seinen Eltern bekommen hat. Es kann ergänzend ein sogenanntes normverdeutlichendes Gespräch bei der Polizei oder auch bei der Staatsanwaltschaft geben, bei dem man der oder dem jugendlichen Delinquenten noch einmal tief in die Augen schaut und ihm noch einmal die Grenzen aufzeigt. Es kann auch die Teilnahme an Trainingskursen auferlegt werden. Soziales Training beispielsweise oder Antiaggressionstrainings. Das sind übrigens auch wieder Maßnahmen, an denen sich insbesondere der Erziehungscharakter des Jugendstrafrechts zeigt und die tatsächlich praktisch einen großen Effekt zu haben scheinen. Gemessen wird ein solcher Effekt in der Kriminologie ja vor allem anhand von Rückfallstatistiken. Wie viele Jugendliche werden erneut straffällig, wenn sie eine bestimmte Maßnahme absolviert haben? Je niedriger die Rückfallquote, desto besser scheint die Maßnahme, beispielsweise eben der soziale Trainingskurs, zu wirken. Und diese Wirkung entfalten solche Kurse eben durch Erziehung. Wenn beispielsweise ein Jugendlicher durch körperliche Auseinandersetzungen aufgefallen ist, kann das ein Zeichen dafür sein, dass er aufgrund seines familiären oder sozialen Umfeldes nie gelernt hat, Konflikte auszuhalten, ihnen aus dem Weg zu gehen oder sie zumindest verbal und nicht körperlich zu lösen. Dieser Erziehungsmangel kann dann eben durch einen entsprechenden Kurs ausgeglichen werden. Eine Maßnahme, die besonders häufig im Jugendstrafrecht zur Anwendung kommt, ist der sogenannte Täter-Opfer-Ausgleich. Der ist übrigens auch im Erwachsenenstrafrecht vorgesehen, nämlich in § 46a StGB und stellt sogar einen gesetzlichen Strafmilderungsgrund dar. Faktisch fristet er bei den Erwachsenen allerdings eher ein Nischendasein. Bei Jugendlichen und Heranwachsenden wird er hingegen ziemlich oft angewandt und ist wirklich effektiv. Die Idee dahinter ist nicht einfach, dass sich der Täter bei dem Opfer entschuldigt. Und natürlich muss auch erstmal das Opfer der Tat bereit sein, sich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich einzulassen. Dann aber ist es tatsächlich ein moderierter Prozess, im Rahmen dessen es zu mehreren Treffen kommt. und an dessen Ende hat dann der Täter bestenfalls wirklich verstanden, was er durch die Tat dem Opfer angetan hat, hat Empathie entwickelt, hat sich in die Opferperspektive hineinversetzt und so ein Gefühl für das ganze Ausmaß und die Folgen seines Handelns bekommen. Und wenn es dann zu einer Entschuldigung kommt, dürfte die tatsächlich von Reue geprägt und aufrichtig sein und nicht nur ein prozesstaktisch motiviertes Lippenbekenntnis. Trotz ihrer Vorteile ist die Diversion nicht frei von Kritik und Herausforderungen. Die Entscheidung über Diversionsmaßnahmen liegt im Ermessen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts und das kann zu regionalen Unterschieden oder einer ungleichen Behandlung führen. Manche halten das Vorgehen im Rahmen der Diversion auch einfach für zu milde und die gerichtliche Kontrolle der Maßnahmen durch die Staatsanwaltschaft und vor allem durch das Gericht ist natürlich ebenfalls eingeschränkt. Da ist insbesondere das Gericht bei einer Verurteilung sehr viel näher dran, denn im Jugendstrafrecht obliegt die Vollstreckung der Urteile ja auch nicht der Staatsanwaltschaft, wie das bei Erwachsenen Verurteilten der Fall ist, sondern Vollstreckungsbehörde sind auch in diesem Fall die Jugendgerichte selbst. Auch problematisiert wird gelegentlich der Umstand, dass die Durchführung von Diversionen nach § 45 oder 47 JGG auch im Bundeszentralregister, namentlich dem sogenannten Erziehungsregister, eingetragen wird. Problematisch ist das insbesondere in den Fällen der Einstellung wegen Geringfügigkeit. Denn stellt die Staatsanwaltschaft ein Verfahren nach § 153 StPO ein, taucht das zwar in den staatsanwaltschaftsinternen Systemen auf, aber eben nicht im Bundeszentralregisterauszug und im Führungszeugnis. Stellt die Staatsanwaltschaft dasselbe Verfahren nach § 45 Absatz 1 JGG ein, gibt es einen entsprechenden Eintrag. Und das kann dann natürlich etwa bei der Bewerbung um eine Lehrstelle, bei der dann das Führungszeugnis vorgelegt werden muss, durchaus hinderlich sein. Aber das wäre es für heute erstmal wieder gewesen an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.